Ja, nochmals Grüezi von mir her. Schön bist du da. Auch daheim, wenn du zuschaust. Herzlich willkommen hier in der Mino. Versöhnung. Ja, ich glaube, es hat im Moment gerade eine neue Bedeutung bekommen. Wir haben das natürlich nicht gewusst im Vorfeld. Was wir aber gewusst haben, ist, dass wir in diesem Jahr ein Schwergewicht drauflegen auf Beziehungen leben. Das haben wir ja schon geplant und das ist uns wichtig geworden, auch gerade durch die Pandemiezeit. Und ganz wichtig dabei ist bei Beziehungen, dass wir eben versöhnte Beziehungen leben. Das ist so ein bisschen die Grundlage im Unterwegssein miteinander, dass wir versöhnt sind. Und der Joni hat ja mal in ihrer Predigt so das Dreieck aufgezeigt. Ich möchte das wieder vorholen. Wo wir so ein bisschen das Beziehungsdreieck, wo wir drinnen stehen. Ich in der Beziehung zu Gott und ich in der Beziehung zu meinem Nächsten. Und wenn es um Beziehungen geht, eben, bewegen wir uns immer wieder so in dem Innen. Und die Grundlage, damit ich eben dann gegenüber mir selber versöhnt bin oder gegenüber einem anderen versöhnt kann leben, ist die Versöhnung mit Gott. Und darum wollen wir uns heute Morgen mit dem auseinandersetzen, auch wenn vielleicht das ein Thema ist, man muss sagen, ja, versöhnt mit Gott, ist jetzt nicht das Thema, das wir das erste Mal hören in der Kirche, oder? Über das haben wir schon viel geredet. Und gleich ist da drin mein Wunsch, dass wir nicht einfach denken, ah ja, kenne ich, das kann ich abhökeln, haben wir schon viel geredet, sondern dass wir die Herzen nochmal auftun und uns nochmal bewusst werden, was ist denn die Versöhnung? Was beinhaltet denn das und was hat Gott für mich gemacht? Und wie sieht es denn bei mir aus? Bin ich denn wirklich versöhnt? Und tue ich mich immer wieder ein bisschen herausfordern da drin? Oder gibt es vielleicht auch meine blinden Flecken, die ich habe? Und wenn wir von einer versöhnten Beziehung mit Gott reden, dann gehe ich davon aus, dass die auch immer wieder mal ein bisschen gestört ist. Dass es dort Störungen gibt oder einen Bruch gibt oder Herausforderungen gibt dort drinnen. Und das ist etwas, wo man sich vielleicht gar nicht immer so bewusst ist. Oder nicht mehr bewusst ist. Vielleicht vor allem wir Christen, die schon jahrelang mit Gott unterwegs sind. Und ich glaube auch, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo so ein bisschen das Schuldbewusstsein auch nicht zuoberst steht. Und auf das komme ich dann noch. Und die Frage ist, ja, habe ich denn überhaupt eine Schuld gegenüber Gott? Habe ich denn etwas falsch gemacht? Weil wenn es keine Schuld gibt, muss ich auch nicht in die Ordnung da werden. Und der Paulus sagt aber im Römer 3,23 eigentlich simpel und deutlich, er sagt dort, alle Menschen sind vor Gott schuldig geworden. Der Hinterletzte hat gesündigt und hat das Leben der Herrlichkeit von Gott verloren. Und ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selber ist, merkt man schnell, dass nicht alles perfekt ist im Leben. Und sonst kann man ja, wenn man geheiratet ist, den Ehepartner fragen. Dann merkt man es noch schneller. Oder einen guten Freund oder eine gute Freundin mal fragen. Ich glaube, auch dort merkt man es dann schnell, ja, ich bin nicht in allem perfekt. Aber es ist ein Thema, so Schuld, wo wir einfach gar nicht so gerne darüber reden. Auch mit unseren Nächsten nicht. Auch gesellschaftlich nicht. Viel einfacher ist es, wenn jemand etwas falsch macht. Oder gerade eine öffentliche Person, ein Politiker. Ah, dort kann man sehr gut zeigen. Oder? Der hat Geld unterschlagen, der hat weiss nicht was, der war untreu gewesen, seiner Frau oder hat irgendein Geschleif gehabt. Ja, dann kann die ganze Welt oder die kleine Welt hier mit den Fingern zeigen und sagen, wie schlimm und wie böse das ist. Oder? Schaue ich aber auf mich selber, ja, dann sieht das ein bisschen anders aus. Dann machen wir das nicht so gerne. Und ich glaube, der Grund liegt da drin, ein bisschen, dass unsere Gesellschaft sich verändert. Wir kommen eigentlich, Europa ist so ein bisschen eine Gesellschaft, die eine Schuldkultur hat und wir verändern sich in eine Schamkultur. Und eine Schuldkultur ist eigentlich ganz simpel, wenn etwas passiert, ich habe einen Fehler gemacht, dann merke ich das in meinem Gewissen, ich habe etwas falsch gemacht. Und dann geht es darum, ich mache das wieder gut. Ich muss das Problem lösen und dann geht es mir auch wieder gut. Ich will die Schuld lösen. Und das spüre ich in mir. In einer Schamkultur ist das etwas anders. Dort habe ich nicht einen Maßstab in mir, da habe ich eine Gesellschaft, die mir zahlmals sagt, was recht und gut ist. Und dort geht es nicht zuallererst darum, ja, dass ich, wenn ich einen Fehler mache, jetzt die Schuld wieder gut mache, sondern ich sage, ja, ich und der Hans-Rück, wir haben jetzt ein Problem gehabt, haben wir zwar nicht, aber... Und jetzt geht es nicht darum, dass ich mich entschuldige, wenn ich etwas falsch mache, sondern ich mache etwas, dass unsere Beziehung wieder gut kommt. Also ich tue etwas anderes Gutes, um das wieder aufwerten, und dann habe ich ja vorher etwas Schlechtes gemacht, jetzt mache ich etwas Gutes und jetzt ist ja das wieder im Gleichgewicht. Das heisst, jetzt können wir ja wieder zusammen unterwegs sein. Aber ich stand nicht zu meiner Schuld in der Schamkultur, weil ich will nicht das Gesicht verlieren. Und darum redet man eigentlich nicht über die Schuld, sondern man versucht höchstens die Beziehung wieder herzustellen. Eine Gegenleistung zu bringen. Das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber wenn das euch mehr interessiert, könnt ihr das gerne nachlesen. Und wenn wir das so anschauen, dann müssen wir, finde ich, eben den Weg zu uns machen. Wie sieht es bei mir aus? Und wo der Krieg ausgebrochen ist, habe ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, vielleicht vielen ähnlich, da bekommt man wie auch ein bisschen eine Wut, eine Aggression auf so einen Typ, auf so einen Machtmensch, der einfach sagt, ja, jetzt gibt es Krieg, jetzt wandere ich in das Land ein oder ich nehme das Land ein. Verpackt es noch ein bisschen so, als dass er der Gute wäre und die Leute noch rettet dort. Und ich habe gemerkt, ich bin richtig so ein bisschen, eine Wut bekommen auf ihn. Und als ich mir das weiter so ein bisschen überlegt habe, ich dachte, ja, es ist noch praktisch, wenn man eben jemanden hat und man kann wütig sein drauf. Und ich glaube, so ist es ein bisschen in unserer Kultur. Weil solange ich jemanden habe, dann muss ich ja nicht zu mir schauen. Dann muss ich ja nicht schauen, was da innen nicht stimmt. Sondern dann kann ich sehr gut, und das ist, meine Putin ist ja klar viel schlimmer als ich, würde ich mal sagen, dann kann man das sehr gut alles auf ihn projizieren, aber ich muss nicht bei mir anschauen. Und ich glaube, so ist es auch mit öffentlichen Leuten, oder? Man kann auf die zeigen und ich muss nicht zu mir anschauen. Oder Leute um mich herum. Ich kann sehr gut bei den anderen etwas sehen und muss nicht bei mir anschauen. Und wenn man das macht, so in diesem Muster drin, dann bedeutet das ja eigentlich immer, ich bin besser als der andere. Das habe ich ja jetzt auch gesagt, oder? Ich bin besser als der Putin. Ich stelle mich besser an als der, den ich darauf zeige. Ich habe es besser im Griff, ich bin der bessere Mensch. Und ich glaube, wir als Christen stehen in dieser Gefahr, dass wir den Eindruck haben, wir sind besser. Also wir sind auch mit Gott unterwegs. Wir gehen in die Kirche, mehr oder weniger jeden Sonntag. Wir lesen in der Bibel, wir beten und wir machen doch auch viele gute Sachen, und das stimmt. Und in dem Sinne ist, glaube ich, Gefahr, dass wir dann das Gefühl haben, ja, so schlecht sind wir ja gar nicht. Also es kommt ein Selbst, oder gibt Raum für Selbstgerechtigkeit. Und dieser Gedanke hat mich auf einen Bibeltext gebracht von Paulus. Und da könnt ihr mal aufschlagen, Philipper 3, Abvers 4. Dort in dem Text ist die Rede von Christen, die das Gefühl haben, sie sind gar nicht so schlecht. Und dann sagt Paulus zu ihnen, ja, also wenn einer von da, also hat die Gemeinde und sich gemeint, davon reden kann, er ist nicht schlecht, dann bin ich es, der Paulus. Ich, der Paulus, weil ich habe einen lupenreinen Stammbaum. Wenn du zurückschaust, ich komme aus dem Stamm Benjamin. Ich bin der perfekte Jude. Ich bin am 8. Tag beschnitten worden. Nachher müsst ihr aufpassen. Ich bin ein Pharisäer geworden. Ich habe Theologie studiert. Und ich habe das Gesetz geliebt und mit aller Leidenschaft habe ich versucht, das Gesetz zu leben. Und ich habe die Kirche verfolgt, die neue Bewegung, die entstanden ist. Und auch mit aller Leidenschaft habe ich mich dort reingegeben. Also wenn einer hier sich rühmen kann über das, was er gemacht hat oder ist, dann bin ich es, der Paulus, weil mein Leumund, mein Blatt Mein Leben ist perfekt. Und im Blick von einem Juden und auch von den anderen Juden müsste man sagen, ja, an so einen schaust du auf. Und dann ist ja spannend, was er sagt. Paulus sagt, schaut, und all das, das Leben, das habe ich als Gewinn angeschaut. Ich habe das Gefühl gehabt, das macht mich aus, das ist mein Reichtum. Und jetzt, wo ich Jesus habe, schaue ich das als einen Verlust an. Er geht sogar so weit und sagt, und für einen Juden sind das doch sehr prägnante Worte, er sagt, ich schaue es als einen Dreck an, als Mist an. Meine ganze Selbstgerechtigkeit, die ich vorher hatte. Wenn ich schaue, was ich habe, in Jesus Christus. Und ich glaube, so ein bisschen diese Schlagseite, dass wir das Gefühl haben, ja, wir sind gar nicht so schlecht. Also ich stand ganz sicher in dieser Gefahr. Und muss mir immer wieder bewusst werden, nicht meine Leistung macht es aus. Und es geht auch nicht darum, dass man nachher sich ins andere Extrem geht und sagt, ich bin einfach nur ein armer Sünder. Oder das Schlimmste. Das hat interessanterweise der Paulus auch gehabt. Im 1. Timotheus, wo er sagt, also ich habe Jesus verachtet, ich habe die Gläubigen verfolgt. Ich bin der Schlimmste von allen Sündern, der bin ich. Er hat so ein bisschen wie die beiden Seiten gehabt. Und ich glaube, manchmal stehen wir auf beiden Seiten in der Gefahr, eigentlich Gott ungehorsam zu sein. In dem, dass ich mich klein mache, schlecht mache. Oder in dem, dass ich mich als selbstgerecht anstelle. Also so der Mix zwischen Selbstkritik oder Selbstgerechtigkeit. Du kannst vielleicht die nächste Folie zeigen, es geht bei mir nicht. Interessant ist aber auch, was aus dem heraus passiert. Also im Philipper, wo der Paulus sagt, aber Gott hat Erbarmen gehabt mit mir. Er ist gekommen, er hat mich aus dem Sumpf raus, er hat Erbarmen gehabt mit mir und ich kann ihn loben. Und hier im Philipperbrief, wo er dann sagt, ja, mein Leben, eben, das schaue ich als Verlust, aber Christus ist ein unschätzbarer Gewinn für mein Leben. Das macht jetzt mein Leben aus. Ich vertraue jetzt auf ihn in meinem Leben. Er, der mich gerettet hat. Er, der mich rettet. Und mein Wunsch, sagt er, ist es, einfach Jesus noch mehr zu erkennen. Das ist mein tiefster Wunsch. Die Verbundenheit mit ihm, das Leben mit ihm, ihn noch mehr zu erkennen, wer er ist, wie er ist und wie ich mit ihm unterwegs sein kann. Und ich will, sagt er, die Kraft der Auferstehung, wo Jesus zum Leben erweckt hat, die will ich in meinem Leben auch erleben. Das ist sein tiefster Wunsch, Jesus zu erkennen, Jesus mit Jesus verbunden zu sein. Und er geht so weit, dass er sogar sagt, ich möchte mit dem Leiden von Jesus verbunden sein. Und wenn wir uns das ein bisschen überlegen, was Jesus dafür getan hat, dass ich mit Gott kann versöhnt leben. Ich glaube, ja, dann muss unser Herz aufgehen, einfach das, was Jesus da hat. Und es gibt manchmal Leute, die behaupten, ja, es hätte ja vielleicht einen anderen Weg gegeben, als dass Jesus am Kreuz hat müssen sterben. Viele Wege führen zu Gott. Wenn ich mir aber vorstelle, die Szene, und die kennt ihr alle, wo Jesus im Garten Gethsemane ist, und zum Vater kommt, im Gebet ist. Und er geht dreimal zum Vater und dann wieder zu seinen Jüngern, die am Schlafen sind. Und er hat sich eigentlich gewünscht, dass sie wachen und beten. Und Jesus geht zu seinem Vater und er ist verzweifelt und sagt, Vater, er weiß, was auf ihn zukommt. Wenn es einen anderen Weg gibt, dann lass uns den anderen Weg. Lass den Kelch an mir vorbeigehen lassen. Aber Vater, die Wille soll passieren, nicht mein Wille soll passieren. Und Jesus geht wieder zu den Jüngern zurück. Sie schlafen. Er geht wieder ins Gebet, in die Verzweiflung. Und wenn man sich überlegt, dass jemand Blut schwitzt vor Verzweiflung, dann weiss man, wie er gerungen hat dort. Und interessant ist, dass es das wirklich gibt, dass man das auch gesehen hat bei Leuten, die zum Tod verurteilt worden sind, dass sie in dieser Not wie Blut schwitzen. Jesus hat gerungen mit dem Weg. Und es war nicht ein einfacher Weg. Und jetzt versetzt euch mal in die Lage vom Vater. Für die, die Kinder haben, ist es vielleicht einfacher. Und für die, die kein Kind haben, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, haben vielleicht ein Götti-Kind oder so. Aber versetzt dich mal in die Lage vom Vater. Du hast dein Kind, das dreimal zu dir kommt und bittet, lass doch den Kelch an mir vorbeigehen lassen. Aber wenn dein Wille soll passieren, nicht mein Wille soll passieren. Glauben wir, dass es einen anderen Weg gegeben hätte und einen Gott nicht gewählt hätte, wenn er hätte können? Ich glaube, kein Vater hier oder keine Mutter hier würde das machen. Und auch nicht Gott. Es hat nur den Weg gegeben, dass sein Sohn den Preis zahlt für meine, für deine Schuld. Und der Preis war hoch. Und der Preis, der macht die Beziehung, der tut die Beziehung wieder herstellen, oder? Der macht es erst möglich, dass wir mit Gott in einer Beziehung leben können. Dass wir mit ihm unterwegs sein können. Und es langt, wenn man es auf Jesus verlässt, das langt. Mehr brauchen wir nicht. Es langt, dass ich mich auf die Beziehung mit ihm einlasse. Weil ich so gestärkt werde, genährt werde. Er ist der Träger der Liebe und er gibt die Liebe. Also das hat, der Vater hat das nicht gemacht, um seinen Sohn primär zu bestrafen, sondern aus Liebe zu dir. Weil er mit dir in Gemeinschaft leben will, hat er seinen Sohn angegeben. Hat er den Preis auf sich genommen. Und wir wissen, er hat seinen Sohn dann nicht im Grab liegen. Sein Sohn ist auferstanden und hat ihn gesetzt zu seinen Rechten als König. Er hat ihn erhoben über alles. Jesus ist Herr und König über alles. Und da sieht man, wie weit die Liebe von Gott geht, dir gegenüber, auch seinem Sohn gegenüber. Und die Kraft, die Jesus aus dem Grab erweckt hat, die das neue Leben bedeutet, da können wir teilhaben. Und da sagt der Paulus, ich möchte noch viel mehr erkennen und wissen, was das bedeutet, dort drin zu leben. Und erkennen, das Wort erkennen, das ist das Wort, das man braucht, wenn man Sex hat in der Ehe. Wenn man sich erkennt, eine tiefe, innige Beziehung. Man gibt sich einander ganz her. Und so möchte er mit Gott unterwegs sein, sich ganz hergeben ihm. Und Gott gibt sich ganz her uns. Ich möchte jetzt, dass wir zusammen ein Lied hören, das ich den Text sehr stark finde. Und während diesem Lied wenn wir uns ein bisschen Gedanken machen über mich, also über sich, jeder über sich selber, kannst du die nächste Folie zeigen. Und sich überlegen, wo bin ich vielleicht selbstgerecht? Wo bin ich vielleicht selbstkritisch? Oder du kannst das ganz anders machen, du kannst währenddem einfach Gott fragen, Gott, gibt es etwas, das zwischen uns steht, das ich nicht sehe? Zeig mir es auf. Bring mir das vor. Und dann, wenn das vorkommt, der Gedanke, was auch immer das ist, hey, bitte gib es ab. Gib es Gott ab, bitte um Vergebung. Und ich denke, wir könnten das während dieser Serie ein bisschen symbolisch auch sichtbar werden. Ich habe dort hinten so eine Glasvase, etwas, die stelle ich dann auf die Bar und habe so Post-its-Zettel. Und wenn du merkst, ja, es gibt etwas, das da zwischendrin gestanden ist, dann darfst du dort ein Zettel zusammenkrügeln. Du musst es nicht draufschreiben. Zuerst wollte ich eigentlich, dass man es draufschreibt. Dann denkst du, je nachdem, ein bisschen heikel. Oder? Du musst es nicht draufschreiben. Du und Gott wissen, um was das geht. Aber du kannst wie einen Schritt machen und das sichtbar machen. Sagen, ja, ich nehme das, ich krügele es zusammen und tue es dort rein. Und am Schluss von der Serie vernichten wir dann die Zettel. Weil ich davon ausgehe, es gibt wahrscheinlich noch mehr. So Zettel in dieser Serie, wo wir einfach sagen wollen, ja, da gibt es etwas zwischen mir und Gott, wo ich wie möchte jetzt einen Schritt machen und das in die Ordnung tun. Ich hoffe, es klappt mit dem Lied. Dann können wir das Lied hören und uns die Gedanken machen.
Verrater, Mann, als hast du auf dich genommen, geschlagen, ausgelacht. Trotzdem hast es du vollbracht, dein letzter Atemzug, dann das Wunder von der Gnade. Wir können es nicht begreifen, wir können es nur ergreifen. Im Weg ans Kreuz hast die Himmelstore aufgestossen. Wir können's nicht begreifen, wir können's nur ergreifen.
Ja, das ist etwas, das wir ergreifen sollen. Auch die Versöhnung. Das ist etwas, das wir ergreifen sollen. Ich glaube, dass Schuld passiert, ist nicht das Problem. Das wissen wir. Das ist Teil vom Leben. Leider. Aber es ist so. Die Frage ist, was machst du damit, wenn Schuld passiert? Das ist die Frage. Und wir haben ein Angebot. Jesus hat gezahlt. Wir dürfen das ihm bringen. Immer und immer und immer. Wieder. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Warte nicht zu lang. Lass die Sonne nicht untergehen. Sondern gang. Gott ist der liebende Vater, der wartet auf seinen Sohn, auf seine Tochter mit offenen Armen und hat immer Freude, wenn du wieder seine Gegenwart suchst. Er stößt dich nicht ab, er weist dich nicht ab, sondern er hat Freude, wenn du kommst. Und so macht das immer und immer wieder. Wir wollen jetzt in eine Anbetungszeit kommen und Gott ehren. Und am Anfang habe ich ja immer 3,23 gezeigt. Vielleicht kannst du Joel den noch mal zeigen. Der Vers, wo steht, dass wir alle schuldig geworden und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren haben. Versöhnung bedeutet eigentlich den Weg wieder zurück in die Herrlichkeit Gottes. Was für ein Geschenk und was für eine Freude, was für einen Frieden und was für eine Kraft für unser Leben. Und so wollen wir auch Gott anbeten. Und wie gesagt, du kannst jetzt, ich stelle das nachher auf, wenn etwas ist, kannst du das auch während der Anbetungszeit dort reintun. Du kannst es auch später machen. Du musst natürlich nicht. Es ist ein Angebot, einfach auch einen sichtbaren Schritt zu machen für sich. Die daheim im Livestream sind, die verabschieden wir hier und wünschen euch einen gesegneten Sonntag. Ihr könnt ja sonst irgendwo noch ein bisschen in die Anbetung abtauchen. Wir haben auch den Marco und Margrit, die da sind und für dich beten. Vielleicht gibt es etwas, was du wie willst, auch loslassen oder einfach dich segnen lassen für, das, was du, für den Schritt, den du gemacht hast heute Morgen oder etwas Gott abgeben, dass es nicht immer wieder kommt oder dich einnimmt. Lass dich segnen. Oder wenn du krank bist, lass dich segnen und für dich beten. Ich tue auch noch beten und dann steigen wir ein in die Anbetung. Jesus, ja, ich bin immer wieder überwältigt von Paulus und von seinen Texten, wie er einfach rühmt und eine Sehnsucht und eine Leidenschaft hat und einfach dich noch mehr will sehen und erkennen und noch mehr will verstehen und erleben, was es bedeutet, mit dir versöhnt unterwegs zu sein. Und ich bitte, dass du uns immer wieder zeigst, wo wir das nicht sind. Dass du unsere Herzen prüfst, und uns auch wirklich aufdeckst, wie wir es sehen und wie wir unser Herz, wie es aussieht und den Finger drauf hast. Und dass wir so immer wieder neu dürfen, die Sachen in die Ordnung tun, die zwischen dir und uns stehen. Und ich bitte, dass du uns segnest. Und ich bitte, dass du uns dazu immer wieder Mut und Kraft gibst. Dir gehört alle Ehre. Danke vielmals. Amen.